Vatertag hier in der SEG in Kandern. Ich würde hier vorne mal gerne einen Rasenmäher sehen und einen Vertikutierer und einen Spaten. Also ich glaube, mein Anliegen ist angekommen. Ich bin gespannt, wie sich das dann mal auf dem Kindergottesdienst auswirkt, wenn Rahel Folge dann vorne steht. Also, aber es tut wirklich gut, sich immer wieder Gedanken zu machen, weil der Mensch nimmt solche alltäglichen Aufgaben sehr schnell selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass die Wäsche wieder im Schrank ist und selbstverständlich, dass das Mittagessen auf dem Tisch ist. Und man merkt gar nicht mehr, was da eigentlich für eine Arbeit dahinter steckt und dass es jemand gibt, der das alles auch tun muss. Sonst sähe es nämlich ganz schön übel aus, wie es in folgendem Gedicht zum Ausdruck kommt. Wir wären nie gewaschen und meistens nicht gekämmt. Die Strümpfe hätten Löcher und schmutzig wär das Hemd. Wir essen Fisch mit Honig und Blumenkohl mit Zimt, wenn du nicht täglich sorgtest, dass alles klappt und stimmt. Wir hätten nasse Füße und Zähne schwarz wie Ruß und bis zu beiden Ohren die Haut mit Pflaumenmus. Wir könnten auch nicht schlafen, wenn du nicht nochmal kämst und uns, bevor wir träumen, in deine Arme nimmst. Und sind wir doch auch alle so manchmal eine Last. Kannst du doch nicht ohne deine Kinder. Bist froh, dass du uns hast. Das drückt doch schon sowas aus, ja, was so eine Mutter empfindet und was in einer Mutter vor sich geht. Und ich finde es wichtig zu sehen, dass die Bedeutung der Mütter einfach unschätzbar ist. Unschätzbar groß, was hier alles getan wird. Denn durch diesen Einfluss der Mütter wird doch das Heim erst so richtig zu einem Zuhause. Wenn jemand da ist, der mir das Gefühl gibt, wenn ich zurückkomme von der Schule oder vom Kindergarten, ich bin willkommen. Dann werde ich nicht einfach nur eingelassen, sondern begrüßt. Mit dem Eindruck, schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet. Du bedeutest mir sehr viel. Du kannst immer du sein. Jederzeit bin ich für dich da. Das ist ein Gefühl, was einer Wohnung ein Zuhause gibt. Das ist nicht der gefühlte Kühlschrank oder die wunderschön lieblich geblumte Tapete oder die Wohnungseinrichtung, die ein Zuhause wertvoll macht, sondern dieses Gefühl, da bin ich willkommen. Da kümmert sich jemand um mich als meine Person. Da kann ich Wertschätzung genießen. Da fühle ich mich geliebt und angenommen. Das ist Zuhause. Das macht Zuhause wirklich wertvoll, unschätzbar. Solch ein Zuhause ist die tiefste Sehnsucht, die in einem Menschen drinsteckt. Und das überall auf der ganzen Erde. Egal in welcher Kultur oder unter welchen Lebensumständen jemand aufwächst, jeder sehnt sich nach so einem Zuhause, in dem er willkommen ist, begrüßt wird, voller Freundlichkeit, in ein strahlendes Gesicht schauen kann. Das kommt in folgenden kurzen Musikstücken zum Ausdruck. Das erste ganz einfach aus einer Werbung herausgeschnitten.
Willkommen.
Ganz einfach, zu Hause, wo du willkommen bist. Und da gibt's Kekse dafür. Der nächste Clip ist uns Älteren ein bisschen mehr bekannt. Den Jüngeren möchte ich einfach bitten, das einfach schön zu überhören. Bitte schön, Elfi Graf.
Am schönsten ist es zu Hause. Du bist glücklich und das ein Zuhause.
Also, okay, wir kommen wieder zum Thema zurück. Aber zu Hause, diese Sehnsucht, die spiegelt sich tatsächlich auch zu allen Zeiten wieder, ja? Und jeder einzelne Mensch hat dieses Bedürfnis, irgendwo so willkommen zu sein. Und vielleicht spiegelt sich diese Sehnsucht auch jetzt gerade in deinem Leben wieder. Vielleicht gerade bei dir als Mutter am Muttertag. Vielleicht hast du dieses Gefühl hier gerade besonders an diesem Tag, ja, für Arbeiten und für Schuften bin ich gut genug, aber wer bietet denn mir ein Zuhause? Wer gibt denn mir das Gefühl, dass ich als Mutter willkommen bin? Wer ist denn da, der mir dieses Willkommen, diese Wertschätzung entgegenbringt an 365 Tagen im Jahr? Immer für andere da sein? Ich komme mir so richtig ausgenutzt vor. Vielleicht kommt diese Sehnsucht nach Zuhause auch besonders stark bei denen zum Vorschein, bei denen die Mutter nicht mehr da ist. Weil sie niemand mehr haben, der ihnen jetzt dieses Gefühl gibt, bei mir bist du willkommen und angenommen. Vielleicht ist bei anderen dieses Verlangen nach einem Zuhause besonders stark, weil sie es in der eigenen Familie gar nicht erleben. Da ist dann eher, wenn sie heimkommen, Streit und Chaos angesagt, keine Zeit mehr für ein gutes Miteinander. Nun, egal was deine Situation jetzt auch in diesem Gottesdienst ist, der Psalm, den wir heute betrachten werden, der kann auch deiner Seele eine Sprache geben, eben wenn du dich nach solch einem Zuhause sehnst, nach diesem Gefühl, willkommen zu sein, irgendwo einen Platz zu haben, an dem es um dich geht, wo dir Wertschätzung entgegenkommt. Ich möchte den Psalm 27 vorlesen. Sie können es hier vorne mitlesen, an der Leinwand oder auf den Infoblättern, die an jedem zweiten Platz ausgelegt worden sind. Da hat David Folgendes geschrieben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen? Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Wenn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Soweit dieser 27. Psalm, den David geschrieben hat. Wenn wir nun aufgrund von diesen Aussagen des Psalmes versuchen, Rückschlüsse zu ziehen, wie es dem David zu der damaligen Zeit persönlich gegangen ist, dann merken wir sehr schnell, es war eine äußerst schwierige, gar prekäre Situation, in der er sich befunden hat. Da wird er permanent Widerständen ausgeliefert. Er sieht sich unter Beschuss. Da rücken ihm die Feinde auf die Pelle und werden zu einer beständigen Bedrohung für ihn. Morgens bis abends ständig sieht er sich feindlichen Angriffen ausgesetzt. Es heißt sogar wörtlich übersetzt, diese Feinde wollen sein Fleisch fressen, ihn verschlingen. Also sie gehen ihm richtig an die Substanz, die höhlen ihn innerlich aus. Und es scheint so, als ob sie allgegenwärtig sind. Überall drohen sie, lauern ihm auf, stellen ihm nach. Einer Übermacht an diesen negativen Kräften ist er ausgesetzt. Wie im Krieg befindet er sich permanent unter Beschuss, Angriffen ausgeliefert. Da leben wir heute tatsächlich doch auch in sehr friedlichen Verhältnissen in unserer Gegend. Solche Beschreibungen, Fleisch fressen, verschlingen, kennen wir höchstens noch so aus der Wirtschaft. Ja, wenn ein Industriegigant den anderen verschlingt, weil der durch Zahlungsunfähigkeit nicht mehr fähig ist, sich selber über Wasser zu halten. Meinen wir mal. Aber so ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit und ganz im Stillen vollziehen sich manchmal auch unter uns solche Gefechte, Auseinandersetzungen. Erst sind es diese Nadelstiche, die so ganz unter der Decke. Keiner kriegt das groß mit. Permanent gesetzt werden. In einem Fort. Er stichelt gegen sie, sie stichelt zurück. Vielleicht sogar zwischen Leuten aus der Gemeinde. Der eine reagiert aggressiv und schlägt zu. Der andere schluckt es, bis er es nicht mehr ertragen kann und rastet dann unkontrolliert aus. So können Familien zu Schlachtfeldern werden. Und der heimische Traum vom friedlichen Zuhause wird zu einem heimlichen Trauma zersetzenden Chaos. Natürlich außer am Muttertag. Da ist heile Welt. An diesem einen Tag im Jahr. Bei David klingt hier aber trotz dieser schwierigsten Umstände, dass er sich inmitten von Feinden befindet, noch ein ganz anderer Ton durch. Und ich glaube, es tut uns gut, diesen Ton auch ganz bewusst mal zu suchen und wahrzunehmen, wenn David hier schreibt, trotzdem, trotz diesen permanenten Angriffen, trotzdem bin ich vertrauensvoll, stellt er im dritten Vers fest. Da gibt es für ihn also offensichtlich noch eine andere Perspektive. So kommt in diesem ersten Vers seines Liedes zum Ausdruck, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Das ging nun wirklich nicht verzweifelt. Denn in dieser bedrohlichen Situation erlebt er ganz konkret auch Gottes Einfluss. Gott ist Licht und Heil und Kraft, schreibt David hier. Für ihn ist dieses Leben mit Gott so eine Oase der Ruhe. So wie es in dem sehr bekannten 23. Psalm von ihm geschrieben wurde, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da wird die Gefahr nicht beschönigt oder kleingeredet. Die Feinde, die sind ja vor Angesicht, die hat er vor Augen, die sind wirklich Realität. Die Bedrohung ist mit Händen greifbar, nicht nur einfach ausgedacht. Aber sie hat nicht mehr diese Macht über den David. Die Bedrohung ist zwar da, aber die Nähe Gottes spendet ihm gleichzeitig Trost und Geborgenheit. David verwendet hier ein äußerst starkes Bild. Er schreibt hier, er deckt mich in seiner Hütte. Also er deckt mich zu. Das, was die Mutter mit den Kindern abends oft macht, zudecken. Das sagt David, das tut Gott für mich in seiner Hütte. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Da ist das Äußere völlig nebensächlich. Ob das eine Hütte ist oder ein Zelt, das klingt alles sehr nach Provisorium. So vorübergehend, so ganz ohne Luxus. Aber wenn du in den Bergen mal in ein Unwetter gerätst, ist es völlig egal, ob der Unterschlupf ein Fünf-Sterne-Hotel ist oder eine kleine Biwak-Hütte. Hauptsache, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe eine Wand, die den Sturm von mir abhält. Das Äußere ist völlig egal, aber hier drin, in dieser armseligen Hütte, da kann ich geborgen sein. Mit Gottes Gegenwart werden selbst solche Hütten zu einem Ort der Geborgenheit. Sicher spielt David hier auf dieses Zelt der Begegnung mit Gott an, wenn er von dem Zelt schreibt. Diese sogenannte Stiftshütte, das war das zentrale Heiligtum der Juden zur damaligen Zeit. Damals, zu Davids Lebzeiten, stand noch kein schöner Tempel. Erst die Generation nach ihm, sein Sohn Salomo, hat den Tempel dann gebaut, in einem wunderbaren Prunk aufgerichtet. Diese Stiftshütte, von der David hier schreibt, die stand schon 1000 Jahre vorher zu Moses Zeiten. Die hatte also trotz, obwohl es ein Provisorium war, schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel und sah entsprechend auch aus. Das Äußere macht es aber nicht. Diese Hütte, dieses Zelt, repräsentiert Gottes Gegenwart, seine Nähe. Es ist der Ort, an dem wir Gott begegnen können, um ihn anzubeten. Und deswegen bedeutet dieses Zelt, diese Hütte, dem David auch so viel. Hier ist für ihn der Ort, die Oase der Ruhe. Diese Nähe zu Gott macht für David das Zuhause aus. Diese Anwesenheit Gottes macht für ihn dieses Zelt zu einer Heimat. Nicht in seinem prunkvollen Palast sieht David als König sich zu Hause. Der hat ja alles gehabt im Überfluss. Aber nicht das ist sein Zuhause.
sondern dieses Zelt Gottes ist für ihn Heimat. Besonders die Gottesdienste sind es, die diesen Platz für ihn so einzigartig werden lassen. Er schreibt wörtlich: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Hochinteressant. Sein größter Wunsch ist es, permanent in einem Fort unaufhörlich in Gottes Gegenwart sein Leben zu verbringen. Martin Luther hat diesen großen Wunsch durch seine ganz persönliche und individuelle Übersetzung auf die Gottesdienste bezogen. Was eigentlich gar nicht dasteht. Aber er sagte, da wird es bei uns heute deutlich. Die Gegenwart Gottes zeigt sich in den Gottesdiensten. Eine hochinteressante Interpretation dieses Verses. Gottesdienste haben bis heute, in unsere heutige Zeit hinein, diesen Zweck, den Menschen Gottes Freundlichkeit vor Augen zu führen. Das erlebt David hier in diesem Zelt. Gottes Freundlichkeit, das drückt er hier aus. Sie sollen über die Menschen, über seine Güte, seine Qualitäten ins Staunen geraten. Und erst da wurde das Ziel eines Gottesdienstes erreicht, wenn die Anwesenden nicht mehr die Menschen sehen. Diejenigen, die daran beteiligt sind, dass so ein Gottesdienst zu einem Gottesdienst wird. Menschen mit Stärken und Schwächen, die wohl alle ihr Bestes geben, aber immer Menschen sind. Sondern der Gottesdienst hat dann sein Ziel erreicht, wenn er am Ende in einem einzigen Satz reduziert werden kann. Der Satz könnte heißen: Ich bin Gott begegnet und er war so schön. Das macht den Gottesdienst zum Gottesdienst. Ich bin Gott begegnet und er war so schön. An jedem Tag will David diesen Eindruck in sich aufnehmen, ihn konservieren, ihn quasi eindosen, tiefgefrieren, um das mitnehmen zu können, um an ihm herauszukommen. Greifbar, es im Alltag vor sich haben zu können. Gott ist so schön. Seine Freundlichkeit begegnet mir als Person. Das ist mein Zuhause. Wie gut ist es, bei Gott zu sein? Das ist sein größter Wunsch, nie mehr auf diese Nähe Gottes, die er im Gottesdienst erlebt, verzichten zu müssen. Die allerhöchste Priorität stellt es für ihn dar, diese Gegenwart Gottes erleben zu können. Also wenn ich persönlich ganz ehrlich bin, mir selber reicht es aus, einmal pro Woche einen Gottesdienst vorbereiten zu dürfen. Ich sag's ehrlich, ja? Aber das liegt wahrscheinlich wohl daran, dass wir den Gottesdienst auf eine christliche Veranstaltungsform reduziert haben. Eine Gruppe von ungefähr so 10 bis 15 Personen bereiten diese Veranstaltung vor mit Musik und Technik und Präsentation und Moderation, Stühle stellen und Predigt halten, und die anderen kommen und dürfen beurteilen, ob diese Person ihren Job nun gut gemacht haben. Daumen hoch oder Daumen runter. Und das macht Gottesdienst aus. Und wenn das Programm nicht so gut war, dann bleibt wenigstens noch als letzte Rettung das Erfrischungsteam mit köstlichem Kaffee pro domo. Und ich persönlich denke, dass wir uns mit dieser Haltung, mit dieser Definition von Gottesdienst selber manchmal ordentlich im Weg stehen. Weil ich den Wert des Gottesdienstes vom mehr oder weniger ansprechenden Einsatz von Menschen, die beteiligt sind, ableite. Aber nicht das macht für David den Gottesdienst aus, dass hier Menschen sich eine Arbeit machen. Sondern bei David ist es Gottesdienst, bei Gott zu Hause zu sein, seiner Freundlichkeit ins Gesicht schauen zu können. Und diese Gegenwart will er dauerhaft erleben. Das will er ausgiebig genießen, auskosten. Und es soll keinen einzigen Tag mehr geben, an dem er nicht diese Freundlichkeit Gottes in sich aufnehmen könnte. Ich denke, wir müssen an dieser Stelle einfach mal ein bisschen verweilen und darüber ganz persönlich nachdenken. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, einen einzigen Wunsch, wie würde dieser Wunsch lauten? Nun, bei David war es ja so. Er sagt, eins wünsche ich mir, wenn ein Gott zu dir persönlich käme und dich wecken würde morgens und sagen würde, du, ich gebe dir einen Wunsch frei, darfst du wünschen, was immer du willst und du kriegst es von mir. Boah, super, das ist eine traumhafte Situation. Also, das ist ja fast schon richtig paradiesisch. Aber das ist die Nagelprobe. Was würde ich mir wünschen? Was wäre mein größtes Anliegen? Darin entdecke ich meine Priorität, indem ich diese Frage beantworte. David sagt, er möchte, dass ihm nichts lieber auf der Welt wird, als bei Gott zu Hause zu sein. Das wäre für ihn das Allergrößte. Da muss es offensichtlich so viel geben, dass er bei Gott findet, dass alles andere übertrifft und in Schatten stellt. Was kann das sein? Was findet denn David bei Gott, was ihm kein einziger Mensch, kein Umstand, kein Reichtum, kein Wohlstand geben könnte? Was ist es? Was ist es, was die Gegenwart Gottes für ihn zum Zuhause werden lässt? Es ist die Freundlichkeit Gottes. Dieses Wort Freundlichkeit kommt in der Bibel nicht sehr häufig vor, an sehr ausgewählten Stellen. Es kommt nur 7 Mal im Alten Testament. Aber es lässt den Hebräer mit der Zunge schnalzen, weil so viel Wohlwollen, so viel Liebe in diesem Wort enthalten ist. Lieblichkeit, Milde. Dieses Wort liegt übrigens den Namen Naomi oder Naemi zugrunde. Habt ihr gewusst, Daniel, oder? Ja. Das ist es. Freundlichkeit Gottes. Es ist das strahlende Gesicht Gottes, wenn er an dich denkt oder wenn er dich sieht. Das macht die Freundlichkeit aus. Gott strahlt. Das ist so, wie wenn nach einem unendlich langen Arbeitstag von 8 Stunden sich 2 verliebte Menschen wieder sehen können. Oh, du! Ich habe es schon nicht mehr ausgehalten. 8 Stunden ohne dich. Oder dieses Strahlen, wenn die Kinder nach einer Freizeit oder einem Schullandheim wieder zurückkommen und die Mutter, oh, so lange, das waren 5 Jahre, gefühlte Jahre, und jetzt bist du wieder da, unter meinen Fittichen. Wie hast du mir gefehlt? Und diese Arbeit und diese Zickerei, ich hab's ja richtig vermisst. Dieses Strahlen, das ist diese Freundlichkeit Gottes. Wer würde nicht gern von so einem freundlichen Gesicht begrüßt werden? Diese Freundlichkeit Gottes zieht David magisch an. Diese Freundlichkeit kommt dir persönlich entgegen, wenn du die Bibel öffnest, um darin zu lesen. Diese Freundlichkeit, die will dir auch in den Gottesdiensten begegnen, eben weil es Gott selber ist, der dich hier Sonntagmorgens um 10.30 Uhr begrüßt. Er lächelt dir entgegen. Es ist sein Glanz auf den Augen, der dir entgegenstrahlt. Und gemeinsam können wir dieses Strahlen Gottes reflektieren, indem wir ihn loben hier mit Liedern, mit Instrumenten, mit unserem Gesang oder Gemurmel oder was auch immer. Ihm gilt es, seine Schönheit, seine Freundlichkeit lässt uns einstimmen. Deswegen fällt es David auch überhaupt nicht schwer, sich mit allen Anliegen an Gott zu wenden, was er nun auf dem Herzen hat. Alles kann er ihm sagen. Diese Freundlichkeit Gottes ermutigt ihn, mit allem seine Nähe zu suchen. Er weiß, Gott freut sich riesig, wenn seine Leute zu ihm kommen und wenn es nur Kleinigkeiten wäre. Er schreibt in diesem Psalm, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Das ist die Motivation für einen Gottesdienstbesuch. Gott, dich möchte ich suchen. Nicht entscheiden, ob der Gottesdienst gut war oder weniger gut. Ich will nicht nur beobachten und kritisieren und ein Urteil fällen. Ich will dein Antlitz sehen. Auch bei fehlerhaften Programmen. Dich will ich vor Augen bekommen. Deine Freundlichkeit soll mich anstecken. Suchen. Ja, manchmal muss man in einem Gottesdienst suchen. Aber er will es tun. Und er findet tatsächlich bei Gott das, was er braucht. Eltern sind manchmal mit den Anliegen der Kinder überfordert. Ja, auch Mütter sind zwar einmalig, unersetzlich, aber meistens nicht allmächtig. Aber Gott ist für David die Hilfe im Leben schlechthin. Er ist nicht nur freundlich, so wie die Mütter, sondern eben auch allmächtig, und zwar immer, nicht nur manchmal. Gott ist sein Heil, seine Rettung, selbst in auswegslosen Situationen, inmitten feindlicher Angriffe. Welch ein Vorrecht, bei diesem Gott in dieser Freundlichkeit zu Hause sein zu können, jeden Tag. Und besonders an diesen Gottesdiensten, sonntags. Aber nicht nur im Blick auf seine Macht und den Einfluss, den Gott hat, ist Gott den Eltern überlegen, sondern auch im Blick auf die zeitliche Dauer. Das Leben der Eltern ist nun einmal nicht unendlich, sondern es kommt unweigerlich irgendwann der Tag des Abschieds. David hat ja das eingebaut, dieses Lied, und sagt: Mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Elterlicher Liebe sind einfach Grenzen gesetzt und der Tod ist die letzte von ihnen. Aber bei Gott ist dem nicht so. Dieses Zuhause gilt in Ewigkeit. Wenn ich bei Gott mein Zuhause habe, ist der Tod nicht mehr als nur der Umzug von einem Zimmer zum anderen. Aber das Zuhause bleibt dasselbe. Es bleibt bestehen. Niemals wird mich dieses freundliche Angesicht Gottes verlassen. Niemals wird er mich aus seinem liebevollen Blick verlieren. Dafür hat er mit dem Tod seines Sohnes einfach viel zu viel investiert. Dadurch gewinnt unser Leben eine Basis, die selbst den schwersten Krisen standhalten wird. Schon David, 1000 Jahre bevor Jesus lebte, war sich so sicher, dass diese Geborgenheit bei Gott ewig anhält. Er schrieb am Ende dieses Psalms wörtlich: Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Lande der Lebendigen. Aber ich bin mir sicher. Deswegen harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. David steht inmitten seiner Feinde. Aber er sieht dem Land der Lebendigen entgegen. Inmitten dieser Erde, auf der er sich befindet, diese Erde, die den Todesgeruch in sich trägt, weil das Leben hier immer dem Tod ausgesetzt und ausgeliefert ist, hat David eine lebendige Perspektive. Er sagt: Der Herr nimmt mich auf, selbst wenn Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Es gibt für ihn keinen Zweifel daran, bei ihm kann er in Ewigkeit zu Hause bleiben. Wie viel mehr können wir das sagen, die wir diese Aussage von Jesus kennen und gehört haben vorher bei der Schriftlesung? Jesus bereitet uns in der himmlischen Herrlichkeit ein Zuhause, er wartet auf uns, um uns entgegenzunehmen. Welch eine Ermutigung wächst für uns daraus. Für David sind es nun am Ende von diesem Psalm 3 wesentliche Aspekte, die er aus dieser Tatsache, bei Gott zu Hause zu sein, gelernt hat. Drei entscheidende Punkte. Der erste Punkt: Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Er sagt hier: Harre des Herrn. Auch wenn manche Situationen kritisch werden und der Einfluss Gottes nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist. Es wird immer sofort sich alles erfüllt, wie ich es mir gewünscht oder darum gebeten habe. Obwohl das manchmal so ist, es tut sich so schnell nichts. Bleibt Gott trotzdem in jeder Situation Chef im Ring. Auch wenn wir nicht vor Schwierigkeiten verschont werden, wird Gott hindurchhelfen. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Die zweite Lektion, die David gelernt hat. Er möchte mutig und getrost sein. Nicht, weil er selber das Leben beherrscht und das Risiko kontrollieren kann. Es ist für ihn absolut Chaos, im Angesicht von diesen Feinden leben zu müssen. Es ist wirklich ein unkontrollierbares Risiko. Aber er kann trotzdem mutig und getrost sein, weil er sich im Leben und im Tod bei diesem Gott zu Hause weiß. An zu Hause ändert selbst dieser feindliche Widerstand nichts. So kann er im Vertrauen auf diesen ewigen Gott mutige Entscheidungen treffen. Denn mit diesem Gott an seiner Seite kann er gar nicht mehr verlieren. Und seine dritte Lektion, die er sich selber so zusagt, das Herz kann stark sein. Wie schnell werden wir durch schwierige Umstände ängstlich oder verzagt? Und davon kann ich ein Lied davon singen. Wenn die Umstände nicht so sind, wie ich mir das vorgestellt habe, da kommt ganz schnell viel durcheinander. Aber für David ist klar, wenn ich diesen ewigen Gott habe und bei ihm zu Hause bin, dann können wir auch bei schwierigen Aussichten und bei trüben Prognosen eine tiefe Geborgenheit erleben. Eine Geborgenheit, die sich allein daraus nähert. Ich habe bei Gott ein freundliches Gesicht. Er strahlt mich an. Das ist mein Zuhause. Dieser Freundlichkeit Gottes unter die Augen treten zu können. Und dieses Zuhause bleibt lebendig. Ewig. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass dir David so in die Augen schauen konnte und dabei diese Freundlichkeit entdeckt hat und in diesem Lied beschrieben und wiedergespiegelt. Vielen Dank, dass du als ein freundlicher Gott unser Leben begleitest und wir bei dir zu Hause haben können. Auch wenn wir hier auf der Erde manchen Widerständen ausgesetzt sind und manchen Veränderungen und Wechseln unterworfen und manchmal ruhelos und heimatlos sind, können wir bei dir zu Hause sein, eine Heimat haben in deiner Gegenwart. Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass jeder einzelne von uns sein Leben unter deiner Freundlichkeit führen kann. Dass er deine Freundlichkeit entdeckt im Alltag drin und noch viel mehr an diesen Sonntagen. Dass wir deine Freundlichkeit spüren können in diesen Gottesdiensten. Dass wir dir in die Augen schauen können, dein Antlitz sehen können und darüber glücklich werden. Und du kennst unsere Feinde, die uns das Leben schwer machen. Ob es nun wirklich Menschen sind oder die Prognosen, die angestellt werden, eine drohende Arbeitslosigkeit oder andere Probleme. Aber ich danke dir dafür, dass wir unter deinen Augen Geborgenheit erleben können, einen Zufluchtsort haben. Und wenn es nur eine Hütte wäre, durch deine Gegenwart wird sie uns zum Palast. Amen.
Wir wollen jetzt gemeinsam Lied Nummer 258, die angegebenen drei Verse, singen.